Ja, hallo liebe Isabel. Wir haben uns ja vor einigen Wochen in Berlin kennengelernt. Bei der Blog-Familie wurdest du mir von Lisa Hamann vorgestellt. Ein sehr, sehr netter Kontakt. Da sieht man immer, wie wichtig und wertvoll Netzwerken sein kann. Ich würde dich bitten, einmal kurz meinen Hörern vorzustellen, wer du bist, was du machst und was dein Business überhaupt so ist.
Danke, liebe Moni. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin Isabel, die Gründerin von Frieda und Frippe. Und wir machen gesunde Bio-Pausensnacks für Kinder und Familien. Und ich habe mein Unternehmen vor, circa 2 Jahren eigentlich gegründet. Also diese Gründungsreise erstreckt sich jetzt über fast 2,5 Jahre eigentlich. Und habe erst als Einzelunternehmen gestartet und Anfang des Jahres jetzt auch eine GmbH gegründet, mit einem Geschäftspartner zusammen. Und bin quasi aus dem sicheren Angestelltenverhältnis nach meiner zweiten Elternzeit oder eigentlich ja in meiner zweiten Elternzeit dann ins kalte Wasser gesprungen und habe gegründet, obwohl ich das ehrlich gesagt eigentlich nie vorhatte. Aber ja.
Das ist jetzt, super spannend. Fangen wir mal an. Du hast 2 Kinder und du warst, was hast du vorher gemacht?
Also ich habe vorher ein paar Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet und danach in der Logistik, in einem großen Logistikunternehmen, habe da zuletzt eine Niederlassung in Berlin geleitet, bin dann in die erste Elternzeit meiner ersten Tochter und dann Teilzeit wieder zurückgegangen nach einem Jahr Elternzeit und habe da schon gemerkt, das funktioniert nicht so ganz, weil wenn man vorher 40 Stunden plus dort arbeitet und eine auf einer Führungsebene oder eine Leitungsposition hat, dann aber mit ungefähr der Hälfte oder dreiviertel der Stunden zurückkommt, habe ich mich dann ehrlich gesagt gefühlt wie die Praktikantin und habe dann schon gemerkt, okay, das geht auf Dauer nicht und hatte mir dann damals schon vorgenommen, also nach meiner zweiten Elternzeit will ich eigentlich nicht wieder zurück, hatte aber überhaupt nicht dran gedacht, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Also das genau.
Also das heißt, zu dem Zeitpunkt war dir schon klar, dieser Job passt nicht mehr zu dir. Und du möchtest auf jeden Fall was anderes machen, aber für dich war der Fokus erstmal eine andere Anstellung. Also für dich war eine Selbstständigkeit, kam da eigentlich gar nicht so, hattest du auf dem Schirm, im Blickfeld. Kann man das so sagen?
Genau, also da habe ich ehrlich gesagt nie dran gedacht. Ich hatte schon so ein bisschen überlegt, wo ich mich dann irgendwie bewerben könnte. Hatte jetzt auch noch nicht so den passenden neuen Arbeitgeber gefunden oder meinen Traumjob und habe dann irgendwann die zündende Idee gehabt.
Okay, das heißt, wie kam es dazu? Du warst auf Jobsuche. Und hast nur Absagen kassiert, hast du, oder?
Nee. Also zur Jobsuche kam es gar nicht. Das schwebte mir nur so im Kopf herum. Da war ich aber noch am Anfang der Elternzeit und hatte immer so im Kopf, eigentlich will ich dann in einem Jahr nicht wieder zurückgehen. Und dann fing das so in der zweiten Hälfte der zweiten Elternzeit an, dass ich so ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte. Also nach 2 Schwangerschaften und Stillzeiten und irgendwie dann fühlt man sich ja teilweise so ein bisschen wie auf links gedreht. Ja? Und ich hatte ja, mit Verdauung, mit Magen- und Darmprobleme und habe mich einfach überhaupt nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut, war ständig müde und habe das dann immer auf die Kinder geschoben, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, liegt nicht nur an den Kindern und liegt ja hauptsächlich an der Ernährung. Da hatte mich eine Ärztin dann drauf gebracht, obwohl ich bis dahin überhaupt nicht ja, das Gefühl hatte, dass ich mich jetzt irgendwie nicht gesund ernähre, ne? Und tatsächlich habe ich dann aber gemerkt, dass es doch damit zusammenhängt. Sollte dann mal eine Zeit lang auf Zucker verzichten und habe dann ja so ein bisschen experimentiert und wirklich mal geschaut, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und habe dann nach so 3, 4 Wochen, wo ich das also wirklich ja, durchgezogen habe und dann zum Beispiel kein Zucker, überwiegend pflanzlich, ganz viel Gemüse und ja, sehr bewusst. Und danach habe ich mich gefühlt eigentlich wie ein neuer Mensch, ja, und dachte mir so, ach, das kann doch eigentlich irgendwie nicht sein, ne? Und dieses auf Zucker verzichten, das hat eigentlich mir den Anstoß gegeben zu dem Business, was ich dann letztendlich auch gegründet habe. Dabei stand jetzt gar nicht unbedingt der Zucker im Vordergrund, aber so diese Erkenntnis, ah, wie sehr die Ernährung und ein bewusster Umgang damit, aber auch ja, mit dem eigenen Körper, wie sehr sich das auf das eigene Wohlbefinden positiv als auch negativ auswirken kann. Und in der Zeit ja, habe ich eben ganz viel experimentiert, weil wenn man in den Supermarkt geht und sich irgendwas kaufen will, wo kein Zucker drin ist, da kommt man nicht besonders weit, weil da geht es gar nicht nur um Süßigkeiten, sondern ja, in eigentlich fast allen Lebensmitteln, also auch Käse, Wurst, Joghurt, Brot, selbst in den Essiggurken, überall steckt eigentlich Zucker drin. Also habe ich in der Zeit ganz viel selbst gemacht und viel experimentiert und gerade auch was Süßigkeiten angeht, in Anführungsstrichen, habe ich dann viel mit getrockneten Früchten und Nüssen, Nussmus etc. so ausprobiert und habe dann gemerkt, oh, das schmeckt eigentlich auch ganz gut und man hat gar nicht so das Gefühl, dass man irgendwie groß auf was verzichten muss, ja. Und die Kinder haben natürlich auch immer mitprobiert und fanden sie auch gut. Und ja, dann kam tatsächlich irgendwann so das Ende der Elternzeit näher und da war eigentlich erst so der Gedanke, ja, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe, wer macht eigentlich dann die ganzen leckeren Snacks, ja, die ich so in der Elternzeit mit ja, mehr Zeit zu Hause halt einfach machen konnte. Und dachte mir dann so, ja, irgendwie möchte ich aber eigentlich auch nicht wieder zurück zu dem ganzen, ja, Schrott, den ich vorher so gegessen habe. Und ja, dachte mir dann irgendwie, okay, dann muss ich das jetzt halt wohl machen. Also das kam irgendwie so tatsächlich eigentlich vom einen auf den anderen Moment, dass mir das war irgendwie so ein bisschen wie so eine Eingebung. Also, ja, ich habe mich jetzt da so viel mit beschäftigt, mich hat das so sehr positiv beeinflusst und ich dachte mir irgendwie, davon muss es doch, also, mehr geben und auch zu kaufen geben im Supermarkt und Co.
Wann, in
Und
welchem Jahr war das?
das war Anfang 2020.
Okay.
Also so
Und
kurz.
bist du dann noch zurückgegangen für ein paar Monate oder hast du wirklich gesagt, nee?
Nee, ich habe tatsächlich, bin ich dann gar nicht wieder zurückgegangen. Hab dann vorher gekündigt und ja, habe dann den Gründungszuschuss beantragt. Hatte dann erstmal, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr den Gründungszuschuss. Wobei ich mich vorher erst offiziell arbeitslos melden musste. Also man musste auch irgendwie eine Zeit lang arbeitslos sein, weil man diesen Gründungszuschuss merkwürdigerweise nur aus der Arbeitslosigkeit heraus beantragen kann. Genau, und ja, dann habe ich angefangen zu recherchieren, zu vernetzen, hatte dann auch hier Unterstützung von der Wirtschaftsförderung, die haben so einen sogenannten Lotsendienst, nennt sich das. Da, ja, stellen sie einem so einen Gründungsberater zur Seite und
Hat dir das
genau,
was
so hat
gebracht?
es.
Also war das ein guter Hilfe?
Ja, würde ich schon sagen. Also um einfach auch erstmal so reinzukommen. Also das war jetzt natürlich nicht thematisch speziell jetzt irgendwie so auf den Ernährungsbereich oder die Lebensmittelbranche, aber so generell, ja, was es bedeutet, irgendwie ein eigenes Unternehmen zu gründen und zu führen, das ja, hat dahingehend schon eigentlich ganz gut geholfen.
Und du hast ja die erste Zeit halt vom Gründungszuschuss gelebt oder auch darüber hinaus, hat ja dein Business, denke ich mal, erstmal keinen Einnahmen eingespielt, oder?
Genau, ja.
Und wie war dies dann in Verbindung mit der knappen Zeit als Mama? Also war das trotzdem für dich immer so ein Glaube ran, das ist eine coole Idee, das ist super, dass ich das jetzt mache, es wird was werden? Oder wie war da so deine Emotion bei dieser Geschichte? Wie hast du dich da so gefühlt?
Also tatsächlich, so die ersten 1,5 Jahre bestimmt, war ich da so on fire, dass ich ja, also keine Sekunde eigentlich daran gezweifelt habe und mit so viel Energie ja, an das Projekt, nenne ich es jetzt erstmal, gegangen bin und aber auch ja, gefühlt schon noch genug Energie und Zeit auch für die Familie und für die Kinder hatte. Allerdings, wenn ich mich so zurückerinnere, weiß ich, also ja, erinnere ich mich schon noch, und so ist es heutzutage ehrlich gesagt auch noch, dass es schon manchmal schwer ist, beides so unter einen Hut zu kriegen. Also dadurch, dass ich eben selbstständig bin, ja, Unternehmerin, ist man eigentlich so 24/7, ist man halt Unternehmer und kann nie so wirklich abschalten. Und das fällt mir auch nach wie vor schwer, das auch so zu trennen, halt, das Business und die Familie, und dann auch wirklich mal zu sagen, gut, jetzt bleibt der Laptop zu und das Handy aus, und jetzt fokussiere ich mich nur auf die Kinder, oder umgekehrt, jetzt fokussiere ich mich nur auf die Arbeit. Funktioniert ehrlich gesagt nicht immer so gut.
Und hattest du, also du musstest dich ja mit all den Kram irgendwie auseinandersetzen. Also nicht nur Buchhaltung und Marketing, sondern auch so rechtliche Themen wie ja, eine Lebensmittelzulassung, ne? Also es waren ja, du verkaufst ja ein Lebensmittel, das muss ja zugelassen sein, über Verpackungsgesetze. Wie hast du das alles gemacht? Also wie hast du dir alles angeeignet? Hast du es alles alleine gemacht oder hast du Leute, die dir helfen? Oder ist das eigentlich gar nicht so viel?
Doch, also doch, da ist schon eine ganze Menge an, ja, Vorarbeit erstmal angefangen, bevor ich loslegen konnte, beziehungsweise bevor ich dann auch ein fertiges Produkt in der Hand hatte. Und ich habe am Anfang einfach ganz viel recherchiert und versucht, mich zu vernetzen. Also tatsächlich, wenn man erstmal anfängt, mit ja, erstmal im Bekannten, im Freundeskreis drüber zu sprechen, dann fand ich das total ja, spannend oder überraschend, wie viele dann gesagt haben, ach ja, da musst du mal unbedingt mit dem oder dem sprechen und ich kenne da jemanden nahe, vielleicht könnte der dir weiterhelfen. Also so hat sich das eigentlich von null an ergeben, dass ich da von Woche zu Woche mit Leuten gesprochen habe, die irgendwie, wenn auch nur im Entferntesten, was entweder mit der Lebensmittelbranche zu tun hatten oder generell halt mit Unternehmertum, mit vielen Startups habe ich gesprochen. Und dann habe ich hier in Berlin mich beim Edeka Foodtech Campus beworben oder bin da Mitglied geworden. Und bei Kitchen Town. Und das sind beides, sind auch in Berlin, sind beides ja so Anlaufstellen für Startups aus der Foodbranche und so eine Mischung aus Coworking Space und teilweise auch Produktentwicklung und halt verschiedenen Experten, die einem da zur Seite stehen. Und genau, das hat mir am Anfang natürlich viel geholfen. Und immer wieder der Austausch mit anderen, die im gleichen Boot sitzen. Und dann hatte ich im Rahmen der Gründerwoche, die ist ja, glaube ich, sogar deutschlandweit, ne, war damals alles online, weil das ja zu Corona-Zeiten auch war, habe ich so ein Marketing-Seminar mitgemacht. Und das hat der Nico damals geleitet. Und der Nico ist jetzt heute mein Geschäftspartner oder Mitgründer quasi. Der hatte damals, fand er das alles irgendwie so spannend und wir sind dann in Kontakt geblieben und hatten so überlegt, ja, wie er mich gegebenenfalls unterstützen kann und verschiedene Modelle mal so durchgespielt und dann sind wir tatsächlich dann irgendwie dazu gekommen, dass er sagt, okay, dann das finde ich so spannend, das kann ich mir vorstellen, irgendwie mit aufzubauen. Und genau.
Also er ist, kann man sich das so ein bisschen, er hat Anteile an den Unternehmen bekommen und ist als Investor mit reingegangen, so ein bisschen wie bei Höhle der Löwen war er derjenige, der das Geld brachte, kann man das so sagen?
Nee, weniger Geld als mehr Expertise und also er hat eine Marketingagentur in Potsdam und hat da auch ein kleines Team und hat mir jetzt in den letzten 2 Jahren extrem viel geholfen bei erstmal dem Thema Namensfindung, also ein Namen zu finden für die Firma und für die Brand. Das war tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil da unheimlich viel schon belegt ist. Also man muss das ja dann alles beim Marken- und Patentamt anmelden und das war somit das Erste. Dann das ganze Corporate Design mitentwickelt, die ganzen Verpackungen für die Produkte, Homepage, Online-Shop, verschiedene Werbemittel, was halt alles so anfällt. Und hat er ein Team, was ihn da unterstützt und was letztendlich mich jetzt halt eben auch viel, viel unterstützt.
Mhm. Ja. Also das hat so den Stein ins Rollen gebracht, denke ich mal, mit, dass du halt dadurch sehr viel Expertise direkt an der Seite hattest und dadurch natürlich auch viel Zeit und Eigenrecherche sparen konntest, um halt dann letztendlich Frieda und Frippe, an den Markt zu bringen, richtig?
Das hat auf jeden Fall viel geholfen, ja.
Ich stelle mir das so vor, du stehst am Ende deiner Elternzeit und beschließt, ich möchte dieses gesunde Essen weiterführen und ich möchte gar nicht zurück in meinen Job, der passt nicht mehr zu meinem Leben. Okay, aber es vergehen dann ja sehr, sehr viele Monate so bis zur Gründung. Wann ist das erste Frieda und Frippe Produkt denn über die Verkaufstheke gegangen?
Das erste Frieda und Frippe Produkt ist am 28. April ich glaube, der 28. war es im April 2022.
Wow, ja.
Genau,
Also da
ja.
kann man mal sehen, diese Vorarbeit, die darf man nicht unterschätzen, ne? Da ist einiges, was dann auf dem Zettel steht, bevor man verkauft, ne?
Ja, also tatsächlich habe ich das auch total unterschätzt und hätte auch gedacht, dass das alles viel schneller geht. Was auf jeden Fall mehr Zeit gekostet hat als ja eingeplant oder gedacht, war die Produktentwicklung.
Okay.
Also nachdem ja, ich hatte zwar so in meiner Küche quasi schon einige Produkte entwickelt, ja, aber das heißt ja dann nicht, dass die ja dann auch marktreif sind, beziehungsweise müssen sie ja irgendwo produziert werden. Und da war dann die Frage, gut, also es gibt da im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man mietet sich halt selbst irgendwo eine Produktionsfläche an und produziert selbst, was aber also im Lebensmittelbereich ja sehr schwierig ist, weil da gibt es natürlich eine Menge Auflagen, die da zu berücksichtigen sind. Und gerade auch noch, ist ja auch alles biozertifiziert, das macht es dann nochmal ein bisschen komplizierter. Und dann hast du ja auch so Themen wie Haltbarkeit und Verpackung und also wenn man das im Handel verkaufen will und jetzt nicht irgendwie auf Wochenmärkten oder so nur, dann ist es eigentlich, ja, es ist schon sehr, sehr schwierig, das selbst herzustellen. Also musste ich mir einen sogenannten Lohnhersteller suchen. Also das sind im Prinzip halt Produzenten, Manufakturen oder auch größere Produktionsstätten, die für andere Firmen Produkte herstellen und
Das
dann
muss
die
man.
entsprechenden Maschinen haben für die Produktion und auch die Verpackung.
Das muss man auch
Ja.
erstmal alles wissen, wo man da suchen soll und so, ne? Ich wüsste das jetzt
Ja.
gar nicht so als Laie, ne? Das ist schon
Ja,
Wahnsinn.
das ja, wusste ich anfangs auch nicht. Hat auch ganz
Ja.
schön lange gedauert, tatsächlich dann jemanden zu finden, weil ja. Die meisten Produzenten haben halt sehr große Mindestmengen, was zum einen natürlich auch verständlich ist, weil diese Maschinen, ne,
Wenn
diese
die einmal
Schläuche, wo
laufen,
die,
ja.
wenn das einmal läuft, da ist dann eigentlich der Säuberungsprozess, da geht dann fast mehr irgendwie verloren oder ja, als bei der Produktion. Und das lohnt sich halt für die dann auch nur ab einer gewissen Menge, da die Maschine überhaupt anzuschmeißen. Aber ist natürlich schwierig, wenn man gerade am Anfang steht und dann einfach auch noch nicht die Mengen so schnell dann abverkaufen kann. Weil ich kann mir das ja auch nicht unbegrenzt ins Lager stellen, hat ja auch alles
Eine
ein
Haltbarkeit.
Haltbarkeits, genau.
Ja,
Ja.
ja. Und wie ist war dann so die Resonanz deines Produktes auf dem Markt? Und wie hast du dann, ja, das, du hattest ja jetzt einen Marketing-Experten quasi an deiner Seite, was ja mit Sicherheit schon mal sehr viel leichter gemacht hat. Aber dann sagt man ja so, oder ja, das Produkt zu vermarkten, ist ja dann meistens nochmal die eigentliche Arbeit. Siehst du das auch so? Dass du dann, du hast das Produkt da, so es steht auch bei Edeka, hast du gesagt, aber du willst ja mehr Absatz, die Vermarktung, wie, ja.
Genau, also Vermarktung ist das eine und eben der Vertrieb. Und ja, ich habe am Anfang mit so einer kleinen Testproduktion gestartet. Das hatte ich mit meinem Hersteller so ja eingefädelt, dass ich dass wir da erstmal eine kleinere Menge produzieren und ich das mal teste. Und da war ich dann nach knapp 2 Monaten, war dann sofort alles ausverkauft und dann dachte ich mir, ja, okay, gut, also das läuft, ja. Hab dann eben eine größere Menge dann nachbestellt. Das kam dann ja mit einiger Verspätung im Anfang August. sodass ich dann über einen Monat gar keine Ware hatte, weil ich Ende April bin ich gestartet und war dann eigentlich so Mitte Juni, fast Mitte, Ende Juni erstmal ja, ausverkauft und habe dann aber die Zeit genutzt, um dann auch ja, viel Vertrieb, eigentlich mehr Vertrieb als Marketing zu machen. Das heißt, ich bin zu ganz vielen Edeka-Filialen hingefahren und habe meine Produkte vorgestellt und habe eben gefragt, ja, wollen Sie die nicht auch hier verkaufen? Ja? Und war natürlich im Sommer ein ganz guter Zeitpunkt, weil ja dann auch Einschulung war. Also dafür war ich eigentlich fast schon wieder zu spät, weil das wird ja gerade in den Supermärkten auch alles schon Monate im Voraus geplant. Aber ja, ich hatte mir solche Pappaufsteller anfertigen lassen noch, die man, kennt man ja aus dem Supermarkt, ne? Das sind dann solche Aufsteller, die dann an den Gängen da stehen.
Genau.
Und das macht es dann natürlich so ein bisschen einfacher, auch für die Märkte zu sagen, na gut, dann probieren wir es mal aus. Und genau, da habe ich am Anfang, ja, bin ich hier durch Berlin und Brandenburg getingelt und habe fleißig meine Pausenschnitten und Pausenminis verköstigt und habe dann auch viele Filialen, ja, von vielen Filialen die Zusage bekommen. Online, das lief ehrlich gesagt so, also wir haben auch einen Online-Shop und das lief so nebenher. Ne, so ein bisschen irgendwie auf Instagram was gemacht, mal den einen oder anderen Mini-Influencer irgendwie ein bisschen Werbung machen lassen, aber alles ja eher so im Freundes- und Bekannten, erweiterten Bekanntenkreis. Und ja, allerdings merkt man dann schon so nach dieser Anfangs-Euphorie, ne, dass dann muss man halt dann wirklich auch ein bisschen Gas geben, was dann auch Marketing angeht und auch ja, Vertrieb. Das soll natürlich jetzt nicht nur bei irgendwie 30, 40 Märkten, also Edeka-Märkten hier in der Region irgendwie bleiben, sondern das ganze Geschäftsmodell funktioniert eigentlich nur, wenn man das halt eben auch dann
deutschlandweit, ne? Ja. Deutschlandweit vertreiben, ne?
Genau, es muss jetzt gar nicht, genau, das ist natürlich das große Ziel, deutschlandweit und in verschiedenen Supermarktketten und auch Drogerien. Das ist so das große langfristige Ziel. Aber ja, es gibt also Absatzwege oder Vertriebskanäle gibt es total viele. Aber ja, aktuell bin ich halt die Einzige, die den Vertrieb macht, so wie halt alle anderen operativen und administrativen Tätigkeiten. Also da kommt wirklich eine ganze Menge zusammen. Das habe ich auch total unterschätzt. Und ja, von daher
du
geht das
also
natürlich alles nicht so schnell voran, ne, wie
das ist immer der Faktor Zeit, ne? Gerade wenn man vieles alleine macht. Also allein die Webseite, allein ja, Social Media, allein vielleicht die Sperrbestellung verpacken, ne, verschicken. Klar, ne?
Genau,
das ist gerade grad als Mama ist es halt so. Ja, wie viel Zeit hast du dafür am Tag? Ne? 3 Stunden, 4 Stunden oder wie viel hast du so am Tag für dein Business?
Nee, schon ein bisschen mehr. Also in der Regel fange ich morgens spätestens um 8 an. Mein Mann bringt die Kinder meistens in die Kita, so dass ich dann, wenn die aus dem Haus sind, mich dann auch gleich an den Schreibtisch setze. Und dann je nachdem, ja, was alles so ansteht an Terminen oder To-Dos, power ich dann bis nachmittags irgendwie so 3, 4 dann durch, ja. Oder bin halt unterwegs, hol dann die Kinder ab und setz mich dann oft abends nochmal an den Schreibtisch.
Ja.
Ja.
machen viele Mamas so, ne? Also dieses frühmorgens und dann noch mal abends. Das schlaucht aber, oder? Oder fällt es dir noch leichter, nach so einem
Das
langen Tag abends dran zu sitzen?
nee, also es schlaucht schon. Also so im ersten 1,5 Jahren, da fiel mir das noch relativ leicht. Aber ich muss sagen, ja, so langsam, also das schaffe ich auch nicht mehr jeden Tag. Dann auch immer abends noch zu arbeiten. Aber es, wie gesagt, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was halt gerade ja, akut ist oder auch nicht. Ja? Wenn ich dann irgendwie die Bestellungen im Online-Shop reinflattern, weil ich gerade irgendeine Aktion oder Kooperation oder so habe, dann kann ich natürlich dann abends, lege ich dann auch nicht die Füße hoch, sondern sehe zu, dass ich die Bestellungen abarbeite. Ne? Oder wenn ich irgendwelche Angebote schreiben muss oder solche Geschichten.
Findest du, das war jetzt, also du bist ja aufgrund der Elternzeiten, aufgrund der Kinder auf diese Idee gekommen. Kann man ja so sagen eigentlich, ne? Fandst du,
Ja,
das war
eigentlich
jetzt,
schon, ja.
genau, fandst du, das war jetzt so ein, ja, dass das jetzt auch genau die richtige Zeit war? Also ist die Elternzeit eine gute Zeit, um sich um zu gründen und nochmal neue Wege zu gehen? Oder ja, wie fandst du das? Wie war das für dich?
Gute Frage. Also ich glaube, dass viele Mütter so in der Elternzeit doch nochmal viele Dinge hinterfragen.
Genau.
Also, ne, ob jetzt irgendwie ein oder zwei oder drei Kinder, man sieht viele Dinge ja doch schon anders, sobald ein Kind auf der Welt ist, ne? Und manche Prioritäten verschieben sich vielleicht und man macht sich auch so ein bisschen mehr Gedanken, was will man eigentlich im Leben, ja, wo will man hin, was will man auch für ein Vorbild für seine Kinder sein und wie, ja, will man sein Leben mit Kindern, was ja halt einfach de facto nicht mehr so ist wie vorher ohne Kinder, wie will man das gestalten? Und ich habe zum Beispiel gemerkt, so jetzt mit dem Job wie vorher, ne, das funktioniert halt für mich nicht mehr. Ja, man ist zeitlich einfach eingeschränkter. Ja, man überlegt dann halt auch, welches Vorbild möchte man den Kindern dann vielleicht sein, oder was möchte man auch vorleben? Und für mich war in der zweiten Elternzeit kam viel mehr so diese Fragen und Gedanken, ja, was will ich eigentlich in meinem Leben, so jetzt neben der Familie. Also Familie und die Kinder stehen immer an erster Stelle. Aber natürlich, ja, will ich mich selbst auch nicht vergessen, ne? Und dann macht man sich natürlich schon so ein bisschen Gedanken, okay, wo will man hin und was ist so sein persönlicher Sinn und Zweck eigentlich so
Ja.
des Ganzen. Und da habe ich einfach gemerkt, gut, in dem Job oder in den Jobs, die ich vorher hatte, das hat mich überhaupt nicht so erfüllt eigentlich, ne? Und ich wollte irgendwie was machen, was ja mir mehr Sinn gibt und was mich auch mehr antreibt. Und
Nicht das,
ich glaube, das ist schon so eine, da ist die Elternzeit für viele Mütter schon so eine Zeit, wo halt solche Fragen irgendwie aufkommen und wo man sich ja mehr Gedanken macht als genau.
Ich beobachte das häufig. Das ist genau das, was du sagst, sagen sehr, sehr viele, dass man dann auch vieles hinterfragt, ne? Oder auch dieser Punkt, ich verkaufe meine Lebenszeit, um mir mein Leben zu finanzieren. Gleichzeitig verzichte ich dann dafür aber auch auf Zeit mit meinen Kindern und dann soll dieser Lebenszeitverkauf, so sage ich das jetzt mal, auch sinnvoll sein. Ja, ne? Und wenn es das nicht ist, dann gibt es auch einige, die dann wechseln. Aber nicht alle haben den Mut dazu, ne? Es bleiben auch viele in ihren Angestelltenjobs oder in ihren, wie auch immer, was sie für ein Lebensmodell gerade fahren und trauen sich nicht, ne? Das ist so der Punkt. Und du hast dich halt getraut. Und ich glaube, dass, also so von Ende der Elternzeit bis zum ersten verdienten Euro, da muss man sich ja auch innerhalb der Familie ein bisschen besprechen, wie man das überbrückt, denke ich mal. Weil so von Luft und Liebe kann man ja jetzt auch nicht leben. Gründungszuschuss auch begrenzt. Da braucht man auch Support, ne? Also den haben vielleicht auch nicht alle so.
Auf jeden Fall. Hm? Auf jeden Fall. Also das wollte ich gerade sagen. Klar gehörte da irgendwie auch viel Mut dazu und der Wille, ins kalte Wasser zu springen. Aber ich hätte das natürlich nicht machen können, wenn ich da nicht den Support jetzt auch von meinem Mann gehabt hätte, der da voll dahinter steht und auch dann finanziell diese Zeit irgendwie mit überbrücken kann.
Und dennoch, sonst, das Wichtigste in deiner Geschichte und auch so allgemein war dieses, du warst so überzeugt, dass du das Richtige tust. Du hast ja gesagt, du warst anderthalb Jahre on fire mit deiner Idee und deinem Produkt. Und das ist der große Antreiber, ne? Also das ist doch eigentlich...
Also ich bin natürlich immer noch on fire, ja? Ich glaube
klar,
auch,
natürlich.
Wenn man dieses Feuer oder diese Leidenschaft halt irgendwann verliert, ja, dann macht es auch einfach keinen Spaß mehr. Und dann ist man, glaube ich, auch einfach nicht mehr gut in dem, was man macht und bringt dann Sachen auch nicht voran. Und das habe ich halt total extrem dann so diesen Unterschied gemerkt zu meiner Zeit als Angestellte. Ja, es war jetzt nicht, dass da jeder Tag total schrecklich war, aber es war jetzt auch nicht so, wie seit der Gründung, dass ich mich eigentlich jeden Tag drauf freue, ja. Auch wenn mindestens 10 Dinge am Tag irgendwie nicht klappen und man vor neuen Herausforderungen immer wieder steht und sämtliche Entscheidungen alleine treffen muss. Aber trotzdem, ja, brennt da irgendwie ein Feuer in mir, was.
Ich denke mal, das ist der große Antreiber, um weiterzumachen und auch daran festzuhalten und am Ende auch das Erfolgsrezept, weil ich glaube, du hast diese Vision, du möchtest Minimum deutschlandweit verkaufen, so, und die immer wieder vor Augen zu halten und anzutreiben und zu gucken, wie komme ich da hin und auch Tiefschläge, die es bestimmt auch gegeben hat, jetzt in deiner Laufbahn, auszuhalten, ne? Also das ist dieser große Antreiber. Ja, der das
macht.
Auf
jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ohne den wird das auch nicht gehen, weil das Pensum, ich sag mal so, der Workload ist eigentlich höher als in meinem Job vorher. Aber es kommt einem halt einfach nicht so anstrengend oder so sehr vor wie Arbeit, ja. Weil man hat sich ja quasi selbst so ausgesucht und weiß, wofür man das macht.
Wo findet man denn deine Produkte so? Erzähl doch mal. Und wo findet man dich, wenn man mehr über Frieda und Frippe erfahren möchte? Also ich habe es ja schon übrigens probiert. Du hast mir ein paar Testsachen mitgegeben in Berlin und die waren ruckzuck weg. Also meine Kinder waren total begeistert auch. Und ich habe schon das ein oder andere Mal geliebäugelt, weil ich wohne ja in NRW. Da gibt es das noch nicht, ne? Shop zu bestellen. Ja. Vielleicht mache ich das mal für eine Weihnachtsration. Ja.
Genau. Ja, du hast schon angesprochen, also wir haben einen Online-Shop auf unserer Homepage www.friedaundfrippe.de. Da verkaufen wir unsere Produkte und ansonsten noch online bei verschiedenen kleineren so Online-Shops, die halt so Bio-Snacks anbieten. Lokal hier in Berlin und Brandenburg bei einigen Edekas und ja, so kleineren Kindergeschäften oder Lebensmittelgeschäften.
Also du bist aber bei Drogeriemärkten und Rewe und so dran, oder?
Genau, ja. Bin ich dran, allerdings ist das halt, es ist wirklich verdammt schwer, da reinzukommen. Und bei den Drogeriemärkten, das ist ja natürlich das große Ziel. Ich glaube, da werden die Produkte auch am besten aufgehoben. Allerdings will da natürlich jeder rein und die haben auch einen begrenzten Platz in den Regalen. Und dort ist es auch so, dass die zentral organisiert sind. Also das heißt, wenn man es mal schafft, in so eine Drogeriekette reinzukommen, dann ist man dann halt auch gleich in Tausenden von Märkten. Und das machen die natürlich auch nur mit ja, Unternehmen oder Produkten, wo sie auch schon, wo sie wissen, das läuft, ja. Die haben schon hohe Absatzzahlen, die bestehen am Markt schon eine Weile und sind nicht in einem halben Jahr wieder verschwunden. Da muss man also ein bisschen was auch erstmal vorweisen, damit man da auch reinkommt. Und bei Edeka beispielsweise, da ist es insofern ein bisschen einfacher, weil viele Filialen auch eben Einzel Unternehmer sind oder halt eben selbstständig
Ja,
und
genau.
das teilweise selbst entscheiden können. Da bin ich zwar auch gelistet für die Region hier in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen, also so diese Region Nord-Nord-Ost. Aber trotzdem heißt das nicht, dass jeder Edeka direkt bei mir bestellt, weil die wissen ja, im Zweifelsfall
Genau.
wissen sie ja gar nicht, dass es nicht gibt, ne, neben den 180.000 anderen Produkten. Also da muss man trotzdem fleißig Klinken putzen und
Ja.
dafür
Ich
sorgen,
drücke dir
dass
die
ich dann auch
Daumen.
dort
Also
lande.
ich kann mir das sehr gut vorstellen in, tja, wie viele Jahren? 5, 6 Jahren gehe ich durch den DM und dann ist da so ein Aufsteller von Frieda und Frippe. Ich kann mir das genau gut vorstellen. Also hier die das Böb, die war ja auch noch recht
Ja.
klein, als kennst du bestimmt, ne? Mit Ärztin und
Ja.
Mama, die so Pflege macht, ne? Ich
Ja,
habe,
kenne ich ja.
ne? Und die hat es ja auch nach DM geschafft. Ich weiß gar nicht, ob sie noch im Sortiment ist. Vielleicht auch
Glaube
regional.
schon, ja.
Ja, genau. Und bei dir, das Ding ist einfach, es passt wirklich genau on point in den Super, in den Drogeriemarkt, weil es ist dieses Snack, dieses Bio ins Kinderregal und da steht ja ganz viel Bio bei den Kindersnacks jetzt bei in den Drogeriemärkten, ne? Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, falls jetzt hier einer, der was bei DM zu sagen hat, zuhört, ne? Also, ihr habt das jetzt gehört, ihr könnt Isabels Pausensnacks über ihren Online-Shop bestellen, friedaundfrippe.de. Und ja, auf ihrem Instagram teilst du so ein bisschen auch, wie das so mit dem Verpacken ist.
Genau, also auf Instagram versuche ich so die Community ein bisschen mitzunehmen bei meiner Gründerreise und jetzt halt so
Genau.
das Daily Life als Gründerin und Mama und aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen Aufklärung oder zumindest Bewusstsein schaffen halt für
Gesunde Ernährung,
Lebensmittel,
ne?
auch
Ja.
für Zutaten, genau, so eine Ernährung.
Welche 3 Tipps hättest du denn für Mamas, die jetzt in der Elternzeit sind und sagen, ach nee, ich will nicht mehr zurück in meinen Job und so selbstbestimmtes, freies Arbeiten in der Selbstständigkeit, wie das immer so schön gesagt wird, das wäre vielleicht eher was. Was würdest du denen so raten?
Als erstes würde ich raten, das Thema oder ja, das Ding zu finden, wofür man wirklich brennt, was eben die große Leidenschaft ist und womit man sich vorstellen kann, irgendwie ja, einen Großteil seines Tages und Lebens mit zu verbringen und halt natürlich auch zu überlegen, wie kann man daraus dann ein Business stricken. Und wenn man das gefunden hat und dann, wenn man noch so ein bisschen unsicher ist, einfach anfangen, einfach machen. Weil das ist tatsächlich das, woran dann, glaube ich, viele auch scheitern, noch bevor sie angefangen haben, so dass den Stein ins Rollen zu bringen und einfach anfangen. Man braucht dafür keinen fertigen Businessplan oder irgendwelche toll ausgearbeiteten Konzepte. Nee, man muss einfach irgendwo, und selbst wenn es nur so ein Mini-Schritt ist, mal loslegen. Und das ist, dann kriegt das Ganze so eine ganz eigene Dynamik. Ja, weil dann ergeben sich auf einmal ganz viele, ja, Dinge, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Aber das wird man halt, ja, weiß man nicht, bevor man es halt nicht angestoßen hat. Genau. Und ansonsten, dritter Tipp wäre vielleicht noch, nicht sich davor zu scheuen, andere, ja, um Hilfe zu fragen oder in den Austausch mit anderen Leuten, die vielleicht, ja, in einem ähnlichen Boot sitzen oder, na, muss noch nicht mal sein. Also, das habe ich gemerkt, es hilft mir so sehr, sich mit den verschiedensten Leuten irgendwie über so die eigenen Themen, die man halt mit so einem Unternehmen hat, auszutauschen. Da kriegt man immer wieder neue Impulse und Gedanken und auch tatsächlich halt auch Hilfe, ne? Also keiner von uns muss und kann das alles alleine schaffen. Und ja, wenn man sich traut zu fragen, dann wird man meistens tatsächlich überrascht, wie viele Leute dann auch bereit sind zu helfen.
Schön, also wenn ich das höre und manche Aussagen von denen, was du oder Tipps decken sich auch mit denen meiner anderen Gästin, die ich bisher so hatte und irgendwie erleben da alle auch dasselbe. Also es bestätigt immer mehr, wie richtig das ist, ne, um Hilfe zu fragen, einfach machen, sich zu trauen, das ist super, super, super wichtig, um ja, um überhaupt den Stein so ins Rollen zu kriegen, ne? Ja, ich danke dir.
Ja, danke dir für das schöne Gespräch.
Sehr schön. Ja, ihr findet alles über Isabels Produkt, diese gesunden Pausenschnitten Frieda und Frippe und in unterschiedlicher Ausführung auch übrigens, auch in ihren Shop. Die Links sind in den Shownotes und der Instagram-Kanal auch.
Genau,
Guckt da
unbedingt mal
und
ausprobieren.
genau, guckt da unbedingt rein. Und ja, ich verfolge dich weiter, Isabel. Ich bin gespannt, was aus dir
Sehr
wird.
gerne.
Sobald ich die Aufsteller in den Drogeriemarkt sehe, ticker ich dich an und werde dir schreiben, na, ich habe es doch gesagt.
Ja,
Ja, mal sehen, man
sehr
weiß ja nicht.
gerne.
Man weiß ja nicht, was kommt. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und danke, dass du mein Gast warst.
Danke dir auch.
Es folgt Werbung. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf nachhaltigen Konsum lege. Mein heutiger Kooperationspartner ist Luftabon Kids. Und Luftabon Kids bietet Kindermode an für Babys und für Kleinkinder und auch für Schulkinder. Und die Kleidungsstücke sehen nicht nur total niedlich aus, teilweise mit skandinavischem Look, teilweise mit Leoprintmustern oder auch ganz, ganz süßen anderen Designs. Die Kleidungsstücke werden überwiegend ressourcenschonend hergestellt. Das Material ist aus Biobaumwolle und zertifiziert. Demnach kannst du sicher sein, dass du deinem Kind schadstofffreie Mode anziehst. Und ich lege da total viel Wert drauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass du in hochwertige Mode investierst, die mitwächst. Das finde ich richtig cool. Also bis zu drei Größen, zum Beispiel die Schlafsäcke oder auch manche Hosen und Pullover. Und wenn ihr Kleider von der Serie Moro do Papagio kauft. Das ist eine Kollektion. Die Designs haben Kinder aus einer Favela in Brasilien gezeichnet und die wurden dann auf die Kleidungsstücke gedruckt. Ich finde das richtig cool. Und 10% des Erlöses wird in Englischunterricht investiert, sodass die Kinder Bildung genießen können. Und zusammen mit dem Partner Art Helps unterstützt Luftabon Kids dieses Projekt in der Favela Moro do Papagaio in Brasilien. Das finde ich sehr, sehr cool. Also schaut euch doch gern mal diesen Shop an. Ich verlinke euch den Shop in den Shownotes und ganz besonders auch meine Lieblinge, denn ich habe mir schon einen richtig coolen Pullover ausgesucht. Und zwar den Bio-Scandi-Knit-Pullover. Der wächst zum Beispiel mit. Den gibt es ab Größe 86,92 bis Größe 134,140. Ich setze euch dazu auch mal den Link in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, handmade aus dem Nordschwarzwald. Also alles aus Germany. Und für die Babys gibt es auch ganz tolle Sachen. Zum Beispiel den Bio-Schlafsack in Take-Off und Navy-Tencel. Tencel ist ein Material, das besonders wenig Wasser in der Herstellung benötigt. Und dieser Schlafsack ist sogar kompostierbar und bietet ein handgemaltes Design. 100% bio und nachhaltig. Also ich bin total begeistert. Besonders dieses Astronautendesign, das wird meinem Sohn sehr gefallen. Den gibt es zum Beispiel in den Größen 62, 68 bis zu 98, 104. Also richtig cool. Und ich freue mich, Luftabon zu unterstützen und bekannter werden zu lassen durch meinen Podcast Elternzeitchance. Mit dem Code MONI10 bekommt ihr 10 € Rabatt auf eure erste Bestellung. Und ja, schaut vorbei bei luftabonkids.de oder klickt jetzt direkt in die Shownotes. Werbung Ende.